Ich hätte mir eigentlich das Bild sparen können, denn ihr wisst ja, dass heute erster Advent ist. Die Ela hat das schon so schön hier dekoriert und noch so ein englisches Wort dazu gestellt, joyful, Freude. Ne? Das ist Freude über das, was kommt. Advent ist ja ein lateinisches Wort und es heißt Ankunft oder wie es richtig heißt, Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Und dabei denken Christen in dieser Zeit an die Wiederkunft Jesu. Das gibt es schon seit dem 4. Jahrhundert, dass Christen vor Weihnachten eine Zeit des Advents gefeiert haben. Wir sagen immer feiern, aber anfangs war es und ist in manchen Kirchen auch heute als Fastenzeit. Nicht als eine, wo man jetzt in die Geschäfte läuft und an das üppige Wohlsein denkt, sondern wo man eine Fastenzeit parallel zu der Osterfastenzeit. Und deshalb hat die orthodoxe Kirche nicht 4 Sonntage, sondern 6, weil sie sagen, in der Parallele zu den 40 Tagen Fastenzeit vor Ostern machen wir eine 40-tägige Fastenzeit vor Weihnachten, um dann richtig beim Weihnachten zuzuschlagen. Bei uns hat sich das aber im westlichen Kirchen gehalten, dass wir 4 Sonntage haben, an denen wir, und das zeigt die Liturgie in den verschiedenen Kirchen, dass man an die Ankunft Jesu denkt und dabei nicht nur an Bethlehem. Und da habe ich eine Erklärung gefunden, die sagt, wir denken an 4 Sonntagen an 4-mal Kommen unseres Herrn. Und das habe ich auf der nächsten Folie mal so bildlich auch dargestellt. Da haben wir einmal Weihnachten, also die Geburt in Bethlehem. Dann kommt Jesus wieder, um seine Braut zu holen. Ich habe es mal mit Hochzeit der Braut bezeichnet. Das wäre das nächste Ereignis, auf das wir warten und wie die Zeichen der Zeit sind, gar nicht mehr lange so dauert. Das heißt, Jesus kommt nur in den Wolken und holt seine Gemeinde, holt uns, seine Braut. Die Welt wird nur merken, plötzlich fehlen alle entschiedenen Christen. Das wird ein eigenartiges Ereignis sein, aber ich kann mir bei den heutigen Medien denken, die werden da irgendwelche Lügen erfinden und das Totschweigen, da habe ich also keine Bedenken. Das Dritte wäre dann, dass Jesus für die Welt sichtbar kommt und als Friedefürst 1000 Jahre regiert. Ob diese 1000 jetzt auch tatsächlich unsere Berechnung 1000 ist oder ob es ein Hinweis für eine lange Zeit ist, in der Jesus regiert, das wäre sein drittes Kommen, wo dann alle Welt ihre Knie vor unserem Herrn und König beugen müssen. Und dann kommt sein viertes Kommen, das wäre das Endgericht zum Ende des tausendjährigen Reiches, dann, dass dann alle vor seinen Richterstuhl treten müssen, mit Ausnahme derer, die bei der Hochzeit der Braut schon vorher entnommen sind und bei Jesus sind und die dort Lobpreis ins Lobpreisgericht schon gekommen sind. Also ich bin noch so ein bisschen unsicher. Meine Brille ist kaputt gegangen. Ich habe so eine alte jetzt genommen. Ich will mal gucken. Ich glaube, es geht doch. Nee, es geht schon so. Danke, hier ist Licht genug. Und deshalb habe ich mir den zweiten Punkt für die heutige Predigt ausgesucht, die Hochzeit der Braut. Hochzeit ist ja immer eines der schönsten Ereignisse im Leben eines Ehepaares. Man schmückt sich, man spart dafür, dass man sehr viele Gäste einladen kann. Wir waren vorige Tage in Gütersloh zum Einkaufen, da kommen wir immer an einem Brautmosengeschäft vorbei. Und da müssen wir immer reingucken, wie schöne Kleider es gibt. Und man erinnert sich ja dann auch an die eigene Hochzeit. Denn am Anfang der Bibel lesen wir schon, dass Gott festgelegt hat. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Er hat nicht 6 Geschlechter oder noch mehr gemacht, sondern er hat einen Mann und eine Frau gemacht, damit sie zueinander passen. Und ihr kennt ja so Puzzlespiele, ne? Da passen nur 2 unterschiedliche zueinander, nicht die gleichen, ne? Wenn man jung ist, als junger Mann, habe ich immer gern Freunde gesucht, die das gleiche Interesse hatten, die gern wanderten, die gern zelteten und so. Aber als Ehefrau habe ich mir jemand ausgesucht oder habe ich dann hinterher festgestellt, die ist ja ganz anders als ich. Aber das ist ja Gottes Wunsch, zu ergänzen, ne? Dass wir uns mit unseren unterschiedlichen Gaben ergänzen. Und da habe ich in den 55 Jahren, die wir zusammen sind, da kommen noch 2 dazu, des Kennenlernens, dann doch feststellen müssen, wie unterschiedlich wir sind. Aber ich bin dankbar dafür, dass so etwas ist. Ich habe mal 2 unterschiedliche Bilder gemacht, die sollen auch das verdeutlichen, was ich mal als junger Mann erlebt habe. Ich kam vom Studium von Essen nach Bochum und ging durch den Hauptbahnhof und da war eine kleine Bühne aufgebaut. Und ich dachte, da habe ich auch noch nie erlebt, dass eine Bühne im Bahnhofsvorraum ist. Und dann hörte ich, dass eine junge Inderin von ihrer Eheschließung erzählte. Sie erzählte davon, dass ihre Eltern das arrangiert haben und auch die Hochzeit passend gemacht haben. Und dann stand ein deutsches Mädchen auf und sagte, nee, also das würde ich mir nicht gefallen lassen, meinen Partner von Eltern aussuchen lassen, den will ich wohl selbst. So war eine Diskussion da, aber beide hatten ihre Vorteile. Die Eltern der Inderin wussten genau, welche Familie zu ihnen passt, denn man bringt ja nicht nur sich mit in die Ehe, sondern immer seine Geschichte und seine Familie. Das ist im Orient ja noch mehr, dass die Familie immer mit dazugehört. Und von daher ist die Auswahl, die die Eltern treffen, sicherlich sinnvoll. Aber heute würde in der westlichen Gesellschaft kein junges Mädchen mehr sagen, dass die Eltern jetzt festlegen, wen und wann sie heiraten. Aber das hat mich interessiert. Deshalb habe ich auch so ein wenig nachgedacht, wie wir uns kennenlernten, meine Frau und ich. Und das ist so ein bisschen, denke ich, Standard für christliche Ehen, dass sie sich in der Jugendgruppe kennenlernen. Bei uns, bei der nächsten Folie, Harald, da ist so zu unserer Verlobungszeit ein Foto, wo wir noch jung und hübsch sind. Und ich habe unseren Trauspruch auch hingeschrieben, ja, ich will euch tragen bis ins Alter hin und ihr sollt dann sagen, dass ich gnädig bin. Das ist ein angelehntes Wort an ein prophetisches Wort, aber es ist vertont, danke, von Jochen Klepper. Und das Lied haben wir in der Jugendgruppe gesungen, als ich eine Jugendgruppe geleitet habe. Und dann habe ich mir das auch gewünscht, dass die Gruppe das bei unserer Hochzeit singt. Und erst später habe ich festgestellt, wie wahr dieses Wort auch gerade für unsere Ehe ist, dass wir immer sagen können, unser Herr ist gnädig zu uns. Das haben wir erlebt und das kann ich bestätigen. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Es gab im CVD in Braunschweig an einem Wochentag eine Jungenbibelstunde und an einem anderen Wochentag eine Mädchenbibelstunde, noch schön getrennt. Aber dafür haben wir uns dann am Wochenende gesehen. Da gab es dann eine Veranstaltung für beide zusammen. Ich habe mal einen so ein Foto da. Da hat das Braunschweiger Theater ihre Kleiderstube billig abgegeben und da haben wir im CV zugeschlagen und haben mal so einen Mittelalterabend gemacht. Das ist eine von den Veranstaltungen, wo wir uns dann auch sonnabends gesehen haben. Oder wir waren auf Freizeiten zusammen und fuhren dann irgendwo in ein Kloster oder wo. Da haben wir uns dann auch gesehen. Und so einige Ehen sind daraus entstanden im CVJM. Aber das ist, glaube ich, typisch für verschiedene. Ja, was sagt die Bibel so über Hochzeiten? Es ist nirgends eine so ganz beschrieben, dass man weiß, wie ist die nun abgelaufen. Aber wir kennen die Hochzeit zu Kana. Das war ja das erste Wunder, das Jesus getan hat. Und schon an dem, was da beschrieben wird, kann man sehen, dass einmal sehr viele Gäste da waren. Der Wein war plötzlich alle, weil sie kräftig zugelangt haben. Und es hat in der Regel bis zu ganze Woche gedauert, solch eine Hochzeitsfeier. Und da passiert es, dass also der Wein ausgeht und Maria guckt gleich Jesus an, wo ich die Frage habe, woher ahnte sie das, dass Jesus da irgendwas macht? Denn er hatte vorher noch kein Wunder getan, jedenfalls wird keins berichtet. Aber ich nehme an, durch den Heiligen Geist hat Maria gewusst, dass hier Jesus das erste Wunder tut, dass also diese großen Krüge, die eigentlich dazu da waren, die Füße der Gäste zu waschen, die hat er befohlen, mit Wasser zu füllen, und als sie dann gekostet haben, war es sehr guter Wein. Und so lesen wir in 2. Johannes 2, 7 und 8a, Joshua spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und was sagt der Speisemeister? Dem Bräutigam, warum hast du jetzt diesen guten Wein, wo die Leute schon fast betrunken sind? Jetzt am Anfang nehmen müssen, das macht mehr Eindruck. Das zeigt, dass es sehr guter Wein war. Die Schwaben sind von diesem Wunder nicht so ganz begeistert. Die rauchen zwar während ihrer Bibelstunde, aber sie sagen, das war nicht sein bestes Stück, weil sie gegen Alkohol sind. Aber unser Herr kennt unsere Situation. Er weiß, was wir brauchen, und da gehört auch Wein dazu. Also nicht, dass wir ihn einschränken. Er kennt unsere Not und dann ist er für uns da. Ja, dann gibt es noch im Alten Testament einen schönen Bericht von der Brautwerbung für Isaak. Abraham hat auf seinem Herzen, dass sein Sohn nur eine Frau heiratet, die an den lebendigen Gott glaubt. Aber er war ja von Gott ins Land Israel gebracht, wo lauter heidnische Sitten waren, und dann eben die Braut auch diese heidnische Sitten mit in die Ehe gebracht hat. Das war immer eine Gefahr in Israel, und Abraham hatte das schon in Weitsicht gesagt, dann soll mein Sohn Isaak eine Frau aus meiner Verwandtschaft haben. Und dann beauftragt er seinen ältesten Knecht, rüstet ihn aus mit 10 Kamelen, damit er mit auch weiteren, auch mit Geschenken, dass er zu seinem Bruder Nahor geht und schaut, ob da eine Braut für Isaak ist. Der kommt in die Stadtnähe und geht an den Brunnen, und er weiß, abends kommen die Frauen oder Jungfrauen, um dort Wasser zu schöpfen. Die waren nicht am Tage da, das war der Bereich der Hirten, die haben die Frauen weggejagt am Tage. Aber abends in der Kühle sind dann die Mädchen hingegangen, um für ihre Familien und auch ihre Tiere Wasser zu holen. Das waren in der Regel Krüge, die sie auf der Schulter oder auf dem Kopf trugen und nach Hause brachten. Und da betet der älteste Knecht, himmlischer Vater, wenn du mir Gelingen schenkst, dass ich das Versprechen, das ich dem Abraham gegeben habe, jetzt nicht auffüllt, wenn nur ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch tränken. Das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Das ist schon etwas Mutiges, wenn man im Gebet genau festlegt, also Herr, wenn das so geschieht, dann ist das von dir. Aber ich denke, auch da ist das Wirken des Heiligen Geistes in dem Herzen von dem Knecht, dass sich das dann tatsächlich genau so erfüllt. Dass die Rebekka, eine Tochter des Cousins von Isaak, dort an den Brunnen kommt, um Wasser zu schöpfen, und er bietet sie dann dem Knecht etwas zu trinken zu geben, und sie sagt, ich will auch deine Kamele tränken. Wir wissen, so ein Kamel kann so eine Badewanne voll trinken, wenn es so richtig durstig ist, weil es das gut speichern kann. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn das junge Mädchen, die Rebekka, 10 Kamele getränkt hat, das war richtig Arbeit. Aber das zeigte dem Knecht, das ist die richtige. Und so beschenkt er sie mit Goldschmuck und sie bietet ihm auch an, in ihrem Hause bei ihrem Vater unterzukommen. Und das tut er auch. Er wird zum Essen eingeladen und dann sagt er, nein, bevor ich esse, will ich meinen Auftrag loswerden. Und dann spricht er davon, warum er da ist, welchen Auftrag Abraham gegeben hat. Und was das Erstaunliche dabei ist, Rebekka ist bereit, gleich schon am nächsten Tag mit diesem fremden Mann mitzugehen, um geehelicht zu werden. Das können wir uns hier im Westen mit unserer Ehetaktik nicht vorstellen. Aber das war damals so und ist eine wunderbare Geschichte, die uns zeigt, wie zu biblischen Zeiten geheiratet wurde. Und deshalb möchte ich zu dem, was so überliefert ist, wie es zur Zeit Jesu war mit der Hochzeit. Da war zuerst einmal, dass die Eltern, vornehmlich der Vater, bestimmte, mit welcher Familie geheiratet wurde. So ähnlich, wie wir das gerade bei Isaak gehabt haben. So wurde ein Termin ausgemacht, dass man dorthin ging und verhandelte. Dann hat der Bräutigam und der Vater einen Vertrag aufgesetzt für die Eheschließung. Und wenn sie dann zu den Eltern der Braut gingen, dann wurde dieser Vertrag unterzeichnet, das so viel war, wie wir unsere Verlobung nennen. Also ein Eheversprechen. Dabei wurde in der Regel ein Brautpreis bezahlt. Und dieser Brautpreis, der war oft ganz erheblich, sodass manche jungen Männer recht lange warten mussten, bis ihre Familie diesen Brautpreis auch zusammen hatten. Und ich erzähle dieses Thema Hochzeit immer auf den Vergleich auf Jesus hin. Und Jesus und seine Braut. Ne? Und dann wissen wir aus der Schrift, dass sie sagt, dass wir als Braut Jesu teuer erkauft sind. Ne? Das ist der Brautpreis, den Jesus bezahlt hat. Nun kennen wir aus Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7, die Frage, die da steht, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Selbst Jesus wusste nicht, wann er jetzt zu dieser zweiten Ankunft kommen wird. Das war allein dem unserem himmlischen Vater überlassen. Warum? In der Hochzeit war es damals so, dass die Braut in der Regel immer in den Haushalt des Bräutigams zog. Dazu war natürlich nötig, dass dort eine Wohnung für das junge Ehepaar eingerichtet werden musste. Und da war der Vater weitgehend verantwortlich, sowohl die handwerklichen Arbeiten und auch die finanzielle Seite, die nötig war, eine Wohnung zu erstellen. Und daher musste nach diesem Vertrag, den der Sohn schon geschlossen hat, verging eine ganze Zeit, bis die Wohnung fertig war. Und in dieser ganzen Zeit waren Brautjungfern bei der Braut und warteten, wann kommt der Bräutigam und holt sie in seine neue Wohnung. Und dieser Zeitraum, den allein der Vater des Bräutigams festlegen konnte durch sein Zutun, das vergleicht Jesus damit, dass wir warten darauf, dass unser himmlischer Vater alles bereitet hat, damit Jesus zum zweiten Mal kommen kann. Und deshalb erfüllt sich das Wort, das wir gerade gelesen haben, erst dadurch, dass der Vater es allein bestimmen kann. Gerade habe ich schon angeschnitten, dass die Brautjungfern bei der Braut warteten, bis dann der Bräutigam kam. Und das hören wir auch aus einem Gleichnis, das Jesus über die Brautjungfern erzählt. Es war so, dass einerseits natürlich der Bräutigam gespannt war. Wann ist endlich unsere Wohnung fertig und dann schnell zu meiner Braut? Wer verheiratet ist, der weiß, wie das ist. Bei uns war das so, ich bin in der Zeit, als wir uns kennenlernten, immer noch zu meinen Eltern nach Bochum alle 14 Tage gefahren. Und dann war es immer so, alle 14 Tage bei der Arbeit habe ich immer gewartet, wann ist dieser Samstag, wann ich zu meinen Eltern fahren kann. Aber als ich dann Inge kennengelernt habe, war es umgekehrt. Dann rutschte ich schon am Sonntag in Bochum hin und her, wann kann ich endlich nach Hause Inge wieder zu sehen. Ne? So ändert sich das und so geht es dem jungen Bräutigam auch. Er ist gespannt, wann geht es endlich, wann kann ich meine Braut holen. Und dann kam da so ein Brauch dazu, wie wir heute Braut entführen und Reis streuen und sägen und so Dinge haben. So gab es da ein, dass der Bräutigam in der Regel abends noch schnell los war, seine Braut zu holen. Und das ist das Ereignis, von dem Jesus in dem Gleichnis erzählt, dass er sagt, dann wird der Himmel, das Himmelreich gleich 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Dann passierte es, dass der Bräutigam seine Braut holte, natürlich mit Zustimmung des Vaters. Der muss ja gucken, ist das der junge Mann, der auch den Vertrag gemacht hat. Aber dann konnte er die Braut mitnehmen und die Brautjungfrauen. Da es aber Nacht war, brauchten sie Lampen, Öllampen zur damaligen Zeit. Und nach einer Zeit stellten die Hälfte von ihnen fest, unsere Lampen sind schon alle verlöscht, wir haben kein Öl. Und haben die anderen gebeten, so erzählt Jesus, gebt uns davon. Und sie sagen, nein, es muss ja reichen, damit wir bis zum Hause des Bräutigams die Braut begleiten können. Und das nimmt Jesus als Gleichnis. In diesem Falle sind wir nicht die Braut in diesem Gleichnis, sondern wir sind die Brautjungfern, wo Jesus fragt, habt ihr genügend Heiligen Geist? Wir wissen, mit unserer Entscheidung für Jesus wohnt der Heilige Geist in uns. Aber es gibt ein wenig und ein mehr beim Heiligen Geist. Natürlich sind all die Eigenschaften in uns, aber wir müssen sie praktizieren, die im Heiligen Geist in uns sind. Und die Fülle des Heiligen Geistes erreichen wir, indem wir uns immer wieder danach ausstrecken. Das ist sehr wichtig und das will Jesus in diesem Gleichnis der Hochzeit zeigen, dass wir als Brautjungfern Heiligen Geist brauchen. Das gehört auch dazu, dass Jesus sagt, wenn er seine Braut holt, dann wird sie geschmückt und rein sein. Und das ist unser Tun, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Harald hat schon Jeschua und seine Braut. Das ist jetzt schon der Blick auf das große Ereignis, dass Jesus seine Braut zu einer großen Hochzeitsfeier holt. Ein Prediger ist mal gefragt, wir sprechen immer von Heilsgeschehen auf dieser Erde, aber das gibt doch ein ganzes Universum. Und da ist unsere Erde mini klein gegen all das, was noch im Universum ist. Warum sprecht ihr immer nur von dem, was auf dieser Erde ist? Da hat er interessanterweise geantwortet, hat gesagt, all die wunderbaren Sterne, die Gott geschaffen hat, hat er nur gemacht für die Hochzeit seines Sohnes, damit das besonders schön ist. Das zeigt schon ein wenig, was da auf uns wartet, wenn Jesus uns, seine Braut, zu sich holt. Und da lesen wir in Epheser 5, den Vers 25 und 26. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihnen weggenommen. Das hat er gemacht, unser Herr und Heiland. Er hat uns gereinigt und wir sind in den Augen unseres Vaters im Himmel, heilig, rein und vollkommen. Und das andere ist, dass unsere praktische Seite auch dazu passt, das ist unsere Aufgabe, dass wir den Hinweisen des Heiligen Geistes auf unsere Verfehlungen nachgeben und bekennen, nötigenfalls Seelsorge in Anspruch nehmen, damit die Braut zu diesem wunderbaren Ereignis Heirat mit dem Lamme Gottes bereitet ist. Das ist unser Tun, dass wir dazu passen, was Jesus sich wünscht, eine reine und wunderbare Braut dann zu ehelichen. Und dazu habe ich noch einmal unsere Erinnerung zu rufen, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die die Petrus so ganz deutlich beim nächsten Folie, Harald, dass dieser Schüchterne, an der Schüchterne ist nicht richtig bei Petrus, aber der Jesus verleugnet hat, der dreimal gesagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, den kenne ich nicht, dass er plötzlich mutig aufsteht und vor der ganzen Menschenmenge, die da in Jerusalem versammelt ist, bekennt, dass er ausgerüstet ist mit dem Heiligen Geist, so wie es schon der Prophet Joel gesagt hat, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich jeden in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Das ist, hat sich erfüllt zu Pfingsten und da gibt es einen Unterschied. Schon im Alten Testament gab es den Heiligen Geist bei Menschen. Und zwar Könige und Propheten waren ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Könige wurden dazu extra von den Priestern gesalbt, mit Salböl, und waren dann ausgestattet, dass sie die Stimme Gottes für bestimmte Situationen hörten. Und sie, vor ihnen die Propheten, durften dann auch sagen, so spricht der Herr. Und dann gaben sie genau das wieder, was sie von dem lebendigen Gott gehört haben. Im Neuen Testament ist der Heilige Geist auf alle bekennenden Christen ausgegossen, aber da sieht es etwas anders aus. Er ist dann in uns und dann hören wir auf seine Stimme, die ganz unterschiedlich sein kann. Das kann eine hörbare Stimme sein, aber meistens ist es ein Eindruck, den wir haben. Und dann sagen wir nicht, Gott hat jetzt gesprochen, sondern ich habe den Eindruck vom Heiligen Geist. Und da kann sehr oft Menschliches dabei sein, dass unsere Gedanken auch mit einfließen, aber Wir sind ermutigt, das prophetisch auch zu sagen, was Gott so unser Herz sagt. Aber es ist dieser Unterschied. Ne? Wir sprechen nicht, der Herr spricht jetzt, sondern wir haben den Eindruck, den der Heilige Geist gibt. Das wollte ich nur so, das ist ja eigentlich eine Pfingstbotschaft, nur einmal einfließen lassen, damit wir realisieren, wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir als Braut zubereitet werden. Und dann geschieht die Hochzeit des Lammes, das habe ich noch als letzte Folie. Und in der Offenbarung wird sie beschrieben. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Wobei in diesem Falle 144.000 für eine große Anzahl, 12 mal 12.000, ne? Eine große Anzahl. Ne? Es werden Millionen von Christen sein, die bei dieser Hochzeit dabei sind. Und dass sie Namen auf Stirn geschrieben wird, das ist kein Kugelschreiberschrift, die dann darauf ist, sondern unser Stirn steht ja für unsere Gedanken. Ne? Jesus ist voll in unserem Nachdenken. Und dazu steht dann, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Hier steht in der Übersetzung Frau, ich würde an der Stelle lieber Braut sagen, damit wir wissen, was gemeint ist. Der Begriff Frau kommt im Alten Testament vor, dass der lebendige Gott Israel als seine Frau bezeichnet. Er hat sich so verbunden mit ihr wie eine Ehe. Aber deshalb nennt er sie auch öfter eine Hure, weil sie anderen Götzen nachgegangen ist. Ne? Im Neuen Testament werden wir als Braut bezeichnet. Und das ist das wunderbare Ereignis. Und ich denke, nach den Zeichen der Zeit,